Kollege Faktisch, der Medifox Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflege Faktisch. Mein Name ist Dennis Heinrich, an meiner Seite wie immer Francesca. Ihr wisst da draußen, Francesca hat als Krankenschwester angefangen, hat Pflegewissenschaften studiert, seit 7 Jahren das Pflegeherz hier bei Medifox, Fachpädagogin im Gesundheitswesen, QM-Auditorin, all das wisst ihr ja schon. Aber heute, Francesca, heute haben wir noch einen Gast dabei.
Ja, genau. Hallo Dennis. Hallo Achim.
Hallo.
Genau, wir haben den Achim Schürk bei uns. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Achim Schürk hat mal Germanistik, Geschichte, Politikwissenschaften als Magister studiert, ist also vom Berufe eigentlich Journalist und Redakteur, hat dann irgendwann den Wechsel gemacht in das Gesundheit- und Sozialwesen, hat also ein Weiterbildungsstudium im Gesundheits- und Sozialmanagement gemacht und ist dann über seine Bachelorarbeit mit Medifox in Kontakt gekommen und ist seit 2004 hier bei Medifox. Ja, bringt eine ganz hohe fachliche Expertise mit, hat schon in den Bereichen Consulting und Training hier bei uns gearbeitet, hält Vorträge, ist auf Messen und Kundenveranstaltungen für uns unterwegs und seit dem vergangenen Jahr Teamleiter für Förderungen. Ja, er hat dieses Team aufgebaut, das sich ausschließlich mit Förderungen beschäftigt, hat die Position als Förderberater hier bei Medifox geschaffen. Ja, was das alles bedeutet, kommt jetzt gleich in unserer Folge. Heute richtet sich das Thema an Pflegedienstinhaber, Betreiber einer Pflegeeinrichtung, Geschäftsführer, denn es geht um die Digitalisierung in der Pflege. Also PPSG, Bundesförderung, Landesförderung, das sind die Stichworte für heute. Also, auf geht's.
Ja, jetzt hast du Dennis ja, Achim, im Business-Kontext hier bei uns vorgestellt. Und ich glaube, ich kann auch zwei Sachen zu seinem privaten Leben sagen, weil ich ganz lange mit Achim auch zusammengearbeitet habe. Und ich freue mich auch deswegen, dass du ja hier bei uns im Podcast bist. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wie immer. Also du lebst mit deiner Familie und deinen zwei Kindern und deiner Frau in Hannover, in der Südstadt, ne? In der wunderbaren Südstadt hier bei uns.
Genau.
Genau. Ich weiß auch, dass du auch zwischendurch ganz lange in Hamburg gelebt hast und St. Pauli-Fan bist. Also ich weiß auch, dass du eine Dauerkarte hast von St. Pauli.
Ja, genau. Also ich bin immer noch stolzer Inhaber einer Dauerkarte vom FC St. Pauli. Hab leider familienbedingt mittlerweile weniger die Möglichkeiten, alle Heimspiele zu sehen. Sonst hätte ich auch tatsächlich irgendwann zu Hause inhaltlich ein Problem. Aber ich bin immer noch Besitzer dieser Dauerkarte, versuche möglichst oft auch noch hinzufahren, habe sie aber jetzt so die letzten beiden Jahre gerne bei uns in der Gruppe weitergegeben. Als glühender Fußballfan weiß man natürlich, dass der Support wichtig ist und es nützt niemanden, wenn die Dauerkarte bei mir zu Hause in der Schublade rumliegt. Da wird die einfach im Kollegenkreis weitergegeben. Wir sind so eine Truppe von 8 Leuten, alle so ein bisschen in die Jahre gekommen, obwohl ich glaube, mit 2 anderen der Einzige bin, der nicht mehr Fußball spielt. Der Rest ist quasi noch aktiv. Aber meine Spielklasse wären jetzt die, in Hamburg heißt es Super-Senioren. Und das wollte ich mir gelinde gesagt ersparen. Es juckt zwar tatsächlich immer noch, ich weiß gar nicht, wie es in Hannover heißen würde, aber alles, was in Richtung Seniorenfußball geht, ist gefühlt eher alten Teil. Und man sagte mir auch, man muss nur noch ein gutes Auge haben beim Seniorenfußball.
Ja, also ich habe ja nun selbst lange Fußball gespielt und in Hannover oder in Niedersachsen sagt man dann, glaube ich, ab 32, Ü32 oder früher hat man alte Herren gesagt, dann gibt es noch über 40 und über 50. Ja, ich fühle mich für alles drei irgendwie auch zu alt und schon fast zu gebrechlich. Und ich glaube, irgendwann kommt der Tag, wo man sich mal trennen muss und einfach auf Stehfußball hat ja auch keiner von uns Lust.
Bevor das jetzt hier in einem Fußball-Podcast endet, was bestimmt auch sehr spannend wäre, kann ich, glaube ich, noch zwei Sätze sagen. Also du hast auch noch eine tiefe Verbundenheit zu London, ne? Und da auch natürlich wieder auch zum Fußball, aber nicht nur zum Fußball, sondern auch familiär bedingt. Also deine Ziehtante, deine Patentante wohnt da. Du warst auch da im Ausland, hast da gelebt. Und ja, über den Fußball gibt's auch noch ein zweites Standbein, nämlich deine deine Karriere als Local Crew. Während des Studiums hast du in Münster ganz viele Rockbands begleitet und hast da den Support und die Hintergrundarbeit sozusagen gemacht. Ne? Also finde ich ganz spannend. Ich glaube, dass ja, wir kommen da bestimmt noch drauf zu sprechen, aber das reicht, glaube ich, auch erstmal, bevor wir jetzt hier, wie gesagt, weiter über Fußball und Musik sprechen, wollen wir eigentlich zu unserem Thema zurückkommen, nämlich dem PPSG. Also wie Dennis zu Anfangs schon gesagt hat, gibt es ja ein großes, umfassendes Gesetz in der Pflege, die große Reform, die für Krankenhäuser, ja, und auch für die Pflege allgemein gemacht wurde von Herrn Spahn. Das ist auch relativ schnell in die Tat umgesetzt worden. Also das, was er in seinem Wahlversprechen, ja, promotet hat, hat er auch relativ zackig zum 01.01.2019 umgesetzt. Also auch viele kennen das vielleicht, das PPSG oder das Pflegestärkungsgesetz oder auch Sofortprogramm Pflege oder Sofortprogramm Spahn. Da läuft das auch, die ganzen Begrifflichkeiten drunter, und es geht eben um eine vielschichtige Reform, zum Beispiel zu allgemeinen Verbesserungen der Personalthemen oder der Personalsituation in der Pflege, sowohl auch für die Krankenhäuser als auch eben für die, ja, für die Altenhilfe, ne, was eher so für uns auch nochmal ein bisschen der Schwerpunkt ist. Weiteres Beispiel unter anderem auch nochmal die Einführung des indikatorengestützten Prüfverfahrens, also die neue Prüfung des MDKs für die stationären Einrichtungen. Und damit einher auch ein großer zentraler Punkt ist eben, dass über die Pflegeversicherung ja viele Digitalisierungsprojekte in der Pflege gefördert werden sollen. Und das ist auch jetzt das Thema, wo wir nochmal einsteigen. Deswegen haben wir dich eingeladen, Achim, als Förderberater. Und ja, ich, wie gesagt, wir würden gerne mit dir über die Digitalisierung und die Projekte sprechen, die wir hier so haben und wie so die Erfahrungen sind für dich als Förderberater.
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und dann steigen wir direkt ein, oder?
Wir steigen direkt ein. Also erstmal vielleicht von Anfang an, seit wann gibt es denn diese Förderung überhaupt und wie lange ist diese Förderung?
Also wir haben die Förderung nach Pflegepersonalstärkungsgesetz, PPSG, wie es in der Kurzform heißt, seit dem 01.01.19 und der Anspruch geht bis zum 31.12.21. Warum erwähne ich das mit dem 01.01.19? Weil wir in diesem Förderverfahren, in diesem Förderprogramm, so nennen wir es immer, das ist auch eigentlich ein gängiger und schöner Begriff, in diesem Förderprogramm die Möglichkeit haben, einen prospektiven Antrag zu stellen, aber auch einen retrospektiven Antrag zu stellen. Das ist in vielen anderen Förderungen, so KMU-Förderungen auf öffentlicher Basis, im öffentlichen Sektor, eher weniger der Fall, weil wir da einmal diesen vorzeitigen Vorhabenbeginn haben. Ich kann erst beauftragen, wenn ich im Prinzip bewilligt bin, dann kann ich Leistungen und Lieferungen unterzeichnen. Alles andere muss ich mit einer Genehmigung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn sozusagen anmelden, dass ich das Projekt trotzdem starten will. Immer verbunden mit dem Risiko, wird denn auch alles das, was ich zur Förderung bringe, auch anerkannt und gefördert. Und das fällt hier alles weg. Ich habe hier die Möglichkeit, den retrospektiven Antrag zu stellen. Das heißt ganz klassisch, mein Projekt jetzt zu planen, zu kaufen, durchzuführen, abzurechnen und dann den Antrag zu stellen. Und dann, das muss man ehrlicherweise in diesem Fall sagen, ist es eher eine Erstattung als eine Förderung. Wenn man so semantisch daran gehen will, ist es tatsächlich eher eine Erstattung, weil dann erst auch im letzten Schritt, wenn ich den Zahlungsnachweis erbracht habe, dass ich das alles, was ich im Antrag zur Förderung gebracht habe, auch durchgeführt und bezahlt habe, erst dann erhalte ich die Fördermittel. Wir haben aber auch den prospektiven Weg, wo wir ganz klassisch und tatsächlich mit einem offenen Angebot im Prinzip unser Projekt starten. Das heißt, ich plane mein Projekt, hole Angebote rein, bringe diese Angebote, die noch keinen Leistungs- und Lieferungsvertrag erfüllen, also noch offen sind, freibleibend, gebe ich sozusagen zum Antrag mit dabei und schaue erstmal, was davon bewilligt wird und muss dann im Prinzip abrechnen, also durchführen, abrechnen und so weiter. Für viele ist das die eher gefühlte Sicherheit, weil man dann ganz klar weiß, was auch alles gefördert wird.
Genau, jetzt sind wir ja schon fast ganz tief eingestiegen. Ich würde gerne mal nochmal übergeordnet anfangen. Warum wurde dieses Gesetz denn überhaupt aufgenommen? Also klar wissen wir es, also ein bisschen zumindest, aber vielleicht kannst du einfach aus deiner Perspektive nochmal ja sagen, warum ist es so wichtig, dass wir jetzt gerade dieses Digitalisierungsprojekte haben?
Also ich möchte da eigentlich in den Worten vom Pflegebevollmächtigten Andreas Westerfellhaus sprechen, der sinngemäß gesagt hat, dass ich habe ihn in den letzten Jahren, speziell im letzten Jahr auf vielen Impulsvorträgen gehört, und ein Part zu diesem Gesetz war auch immer der Part zur Förderung nach Pflegepersonalstärkungsgesetz. Und da hat er einfach gesagt, wir haben in dieser Legislaturperiode, und das hattest du eingangs ja auch schon erwähnt, schon auch was auf die Straße gebracht. Also auch was wirklich nach vorne geht. Wir hatten das auf unserer Messe im letzten Jahr, das Pflege stärken, also wirklich ganz, ganz klassisch zu sagen, die Pflege stärken, das geht nahtlos ja mit in diese Richtung. Und Digitalisierung ist tatsächlich ein Mittel, um die Pflege zu stärken. Und das kennst du auch aus deiner täglichen Beratungsarbeit, Pflege stärken durch Entlastung, durch Digitalisierung der Dokumentationsprozesse, ganz, ganz wichtig, ja, Planung, genau, und Kommunikation, Einsatz neuer Technologien für die Pflege. Und damit meinen wir nicht den Pflegeroboter, das sagt sowohl Westerfellhaus als auch wir sagen, dass das nicht unbedingt jetzt zunächst erstmal der Kernbereich ist, aber gerade speziell zur Sammlung der Ergebnisindikatoren etc. Ist es natürlich wichtig, wenn wir digitalisieren. Und das ist nichts Neues, haben wir schon immer gesagt, ja, aber jetzt halt einfach auch mal mit dem pflegepolitischen Segen und vor allen Dingen mit dem pflegepolitischen Druck, der jetzt dahinter ist, nämlich weil es in einem Gesetz umgesetzt worden ist, was idealerweise auch erfüllt werden soll.
Ja, genau. Also deswegen ist mir auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen, warum diese Förderung so wichtig ist. Und jetzt haben wir schon ganz viel von der Gesetzeslage gesagt und ja, auch in der Richtlinie steht ja im Vorwort gut was drin, ne? Also vielleicht können wir da nochmal den Passus auch beleuchten, dass ja einfach der richtige Einsatz digitaler oder technischer Ausrüstung birgt einfach dieses Potenzial, ne? Dass die Einrichtungen damit auch dann ja viel leichter arbeiten können.
Genau, da steht sinngemäß, die Anschaffung und der richtige Einsatz digitaler oder technischer Ausrüstung birgt ein erhebliches Potenzial. So ist zu erwarten, dass durch den Einsatz neuer Technologien Pflegekräfte in ihrem Arbeitsalltag spürbar entlastet werden und mehr Zeit für die Pflegebedürftigen haben. Das ist die ganz klassische Logik, die dahinter steckt. Und wie eben schon gesagt, das ist nichts Neues im Prinzip. Ich will das jetzt nicht kleinreden, aber das ist nichts Neues. Aber diesmal wirklich mit einem anderen Drive, so würde ich es mal definitiv sagen. Das ist das, was sich so in der Pflegepolitik widerspiegelt, dass da jetzt dadurch ein ganz anderer Drive hin, weil das jetzt auch tatsächlich mal aus dem BMG kommt, ja.
Genau, und die Einrichtungen profitieren ja wirklich davon, ne? Also die müssen verstehen, dass es eigentlich ohne eine digitale Unterstützung in der Dokumentation, in der Abrechnung, in ihrem gesamten Pflegeprozess ja fast schon nicht mehr geht.
Das würde ich so sagen, ja. Also die Steigerung ist natürlich, und da geht die Reise ja auch hin, zur künstlichen Intelligenz, den Einsatz der künstlichen Intelligenz, um Dinge noch besser zu machen, um die Maschine noch besser entscheiden zu lassen, was möglich ist. Ich denke, da wird es auf jeden Fall hingehen, ja.
Ja, sehr schön. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, also am Anfang hast du gesagt, was von der Richtlinie herkommt, aber jetzt noch mal ganz konkret, was wird denn genau gefördert?
Also wir haben die Möglichkeit, es muss leider da auch wieder der Blick in die Richtlinie funktionieren, weil die uns im Prinzip das Rahmenkorsett vorgibt. Wir haben die Möglichkeit, digitale Anschaffung und technische Ausrüstung zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation, Dienst- und Tourenplanung, das interne Qualitätsmanagement für die Erhebung der Qualitätsindikatoren, ja, genau, ganz, ganz wichtiges Thema im stationären Bereich, die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und stationären, / auch ambulanten Pflegeeinrichtungen, das ist in der Richtlinie vergessen worden, dass es auch tatsächlich eine Notwendigkeit für die ambulante Pflege hat, weil eine Videosprechstunde über Distanzen auch funktionieren muss, gerade im ländlichen Bereich, ne? Also da fährt selten der Arzt in seiner Bereitschaftszeit über so und so viel Kilometer, sondern idealerweise funktioniert die Videosprechstunde auch da im Ambulanten. Jo, und die elektronische Abrechnung, das hat mich so ein bisschen mal gewundert, dass das tatsächlich noch ein förderwürdiger Schwerpunkt ist. Aber tatsächlich, ich wurde sofort Lügen bestraft, weil als ich das im Zuge eines Vortrags mal fragte, wer denn hier überhaupt noch völlig nicht elektronisch abrechnet, gab es tatsächlich in einem Auditorium von 30 Pflegediensten tatsächlich einen, der das noch nicht tut. Und das kann der berühmte Zufall gewesen sein, aber tatsächlich ist die elektronische Abrechnung auch, also alle Möglichkeiten zur elektronischen Abrechnung auch förderfähig. Ja. Es ist ein 40-prozentiger Anspruch, es ist eine Erstattungsleistung, das dachte ich eingangs ja schon. Ich muss also tatsächlich sehen, dass ich auch die Mittel verausgabt habe, die ich vorher zur Bewilligung gebracht habe. Ja, und das funktioniert ganz gut.
Und wenn du jetzt beschreibst, also auch digitale Abrechnung oder Videokonferenzen, die Tools oder die Hardware dazu, gibt es denn auch Möglichkeiten, irgendwie Dienstleistungen oder Schulungen sich darüber fördern zu lassen?
Genau, also wir gehen ja davon aus, dass ich eine Digitalisierungsmaßnahme mache, und innerhalb dieser Digitalisierungsmaßnahme ist es natürlich notwendig, dass die Inbetriebnahme und die dazugehörigen Schulungskosten auch mit aufgenommen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch ich sehe das auch, weil es heißt auch Aus-, Fort- und Weiterbildung, ich sehe es auch im Prinzip der Beratungsleistung. Vielleicht nochmal zu der Liste, die ich eben vorgelesen habe. Das ist keine abschließende Liste. Also unser Credo ist es eigentlich, innerhalb der Digitalisierungsprojekten mit unseren Kunden zu schauen, dass wir möglichst so eine geschlossene Maßnahme zur Förderung bringen und dann mal schauen, inwieweit das denn da tatsächlich auch alles gefördert wird, um dafür auch ein Gefühl zu bekommen, was letzten Endes möglich ist und was möglicherweise nicht möglich ist.
Okay, und jetzt nochmal zu den Zahlen zurück. Also jetzt haben wir nochmal beleuchtet, was neben Dienstleistungen, Hardware und Möglichkeiten oder auch eben zu sagen, ist es erstmal alles fast möglich in einem Antrag, und dann muss man eben hinterher gucken, was dann tatsächlich bewilligt wird oder nicht. Aber wenn wir nochmal über das Budget sprechen, was steht denn genau den Einrichtungen zur Verfügung? Du hast am Anfang 12.000 Euro gesagt, dann, also wie setzt sich das denn eigentlich, der Förderbetrag, konkret zusammen?
Also der Förderbetrag setzt sich so zusammen, dass ich die Möglichkeit habe, 40% meiner digitalen Anschaffung oder technischen Anschaffung fördern zu lassen, bis zu einem Höchstförderbetrag von 12.000 Euro. Findige Kopfrechner, der ich nicht bin, wissen natürlich, dass alle Investitionsvolumina über 30.000 dann halt einfach nur noch die Höchstsumme ermöglichen. Was aber, und das habe ich jetzt auch oft schon im Kundengespräch schon gehört, als sehr positiv empfunden wird, dass es 40% sind. Das ist für viele die gefühlte Hälfte.
Ja, hört sich auch so an. Also ich meine, hört sich nicht nur so an, sondern es sind ja auch tatsächlich 40%. Ne? Also klar muss man da nochmal dann die runterrechnen und diese Maximalsumme, aber ich glaube, das ist, also nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, das ist wirklich sehr, sehr viel Geld für die Einrichtung. Und damit können sie auch wirklich schon große Projekte auch vorantreiben. Ne? Und wenn wir nochmal gucken, was zählt denn eigentlich als ein Förderprojekt? Oder kann ich auch mehrere Projekte beantragen? Also in dem einen Jahr, weiß ich jetzt auch nicht so genau, also in einem Jahr, was weiß ich, die Software und im anderen Jahr die dazugehörigen Schulungen oder die Ergänzungspakete? Also wie ist das gestaffelt?
Also, bleiben wir mal beim ersten Teil. Was zählt alles als Förderprojekt? Alle Maßnahmen, durch die Pflegekraft entlastet werden und die Versorgung Pflegebedürftiger verbessert, haben wir eben aus der Richtlinie gehört, ist auch der Kern. Die Beschreibung des Inhaltes meines Förderprojektes liefere ich im Antragsformular. Dort habe ich die Möglichkeit, eine Frage dazu zu beantworten, die auch konkret auf die Entlastung der Mitarbeiter abzielt. Dort erkläre ich idealerweise stichpunktartig, inwieweit diese Innovation oder die Neueinführung oder der Ausbau, die Modernisierung, die Erweiterung, all diese Dinge, die ich tun kann, inwieweit die meine Pflegekräfte entlasten.
Also das heißt, die Einrichtungen müssen so eine kleine Mini-Projektbeschreibung machen, so zumindest anreißen.
In diesem Fall ist es nicht obligatorisch, sondern es wird alles tatsächlich nur über das Antragsformular transportiert. Ich beschreibe den Fördergegenstand. Das tun wir, wenn wir unsere Kunden unterstützen, auch tatsächlich mit der Angabe des Herstellernamens, also mit unserem Herstellernamen, aber auch des Produktnamens. Da sind wir, völlig transparent insofern, als dass wir zeigen, das ist das Tool, was eingekauft worden ist. Das ist der Name dazu. Und vieles erschließt sich nämlich ja auch schon aus dem Namen. Also ein Doku CarePad, da erschließt es sich raus, dass das tatsächlich zur digitalen Dokumentation notwendig ist. Dass es noch viele Dinge mehr kann, versuchen wir ein bisschen über, inwiefern der Gegenstand, der Fördergegenstand, den die Pflegekräfte entlastet, nochmal ein bisschen rauszuarbeiten. Aber es ist ein pragmatisches Antragsverfahren. Ich habe die konkrete Zeilenzahl gar nicht im Kopf, die tatsächlich nur ins Antragsformular bei diesen beiden Fragen reinpasst. Aber es ist gefühlt eher kurz und prägnant gefordert, ja.
Das ist ja schon mal ein großer Vorteil, ne? Also auch keine Hürde, um irgendwie jetzt groß Projektbeschreibung und so weiter zu tun, um eine Förderung zu bekommen. Das kennen wir auch aus der Erfahrung heraus aus anderen Projekten. Also von daher ein pragmatischer Ansatz. Und nochmal die Frage, kann ich denn mehrere Projekte mir fördern lassen? Also
ja, das kann ich. Ich kann hergehen und sagen, ich möchte sachlich und zeitlich die Maßnahmen sozusagen splitten. Dann würde ich tatsächlich hergehen und dieses Projekt eben nach meinem Gusto eben und auch wie es finanziell, es ist ja auch immerhin ein 60-prozentiger Eigenanteil noch erforderlich und den habe ich möglicherweise nicht in dem Jahr, in dem ich es jetzt unbedingt umsetzen will oder in dem Quartal, in dem ich es umsetzen will, zurückgestellt oder frei und muss allein aus solchen Finanzierungsgegebenheiten heraus schon entscheiden, dass ich zeitlich splitten muss. Ich muss aber auch schauen, ob ich die Möglichkeit habe, weil diese gesamte Förderung läuft ja parallel zu meinem, also auch die, nicht die Förderung, sondern dieses Digitalisierungsprojekt läuft parallel zu meinem täglichen Doing, also zu meinem täglichen Einsatz. Ich muss, und das ist gerade für kleinere Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste eben schon auch wichtig, ich muss dafür möglicherweise Ressourcen freimachen, die ich gar nicht habe. Und deswegen ist es entscheidend, dass ich auch die Möglichkeit habe, zeitlich und sachlich die Maßnahme zu splitten.
Ja, das ist super, ne? Also dann, das war klar, das prägt natürlich auch immer Projekte, egal ob ich digitalisieren möchte oder eine Software einführe oder wissen wir alle, es birgt auch immer seine Hürden, ne? Wenn wir auch nochmal so ein bisschen an die Personaldecke denken oder auch eben ja an die Kosten, ganz klar. Und ich habe noch eine Frage und zwar, richtet sich das denn pro IK-Nummer? Also das heißt, es gibt ja auch große Träger, die möglicherweise mehrere ambulante Pflegedienste oder mehrere Häuser haben, die in einzelnen IK-Nummern aufgeteilt sind. Also guckt man nach der IK-Nummer. Das heißt, ich kann bei 12 Häusern 12-mal ein Förderprojekt beantragen oder wird es als Gesamtprojekt dann gesehen?
Ich möchte mal ein bisschen kurz weg von der IK-Nummer. Ich möchte sagen, im Prinzip, dass es pro Versorgungsvertrag also Paragraph 72 SGB 11 geht. Also die Voraussetzung ist das Vorhandensein eines Versorgungsvertrages nach Paragraph 72. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass all die Betreuungsdienste, die nach Landesrecht anerkannt sind, von der Förderung ausgeschlossen sind. In Teilen ist es auch, das gilt aber noch zu verifizieren, da läuft die Verifizierung derzeit noch, es gilt auch für Hospize.
Okay, spannend.
Obwohl wir da schon unterschiedliche Meinungen zugespiegelt bekommen haben. Es ist nicht immer, das Hospiz ist nicht nur einzeln ein Hospiz, sondern möglicherweise auch, das wirst du kennen, eine stationäre Einrichtung angegliedert. Und dann ist es tatsächlich ja möglich, dass es eben über die stationäre Einrichtung laufen kann. Aber ja, Vulgo pro IK-Nummer ist es möglich. Auch wenn es vielleicht ein bisschen verkürzt dargestellt ist. Wir in der Beratung fragen immer, haben Sie einen Versorgungsvertrag nach 72? Weil das ist auch in der Richtlinie die Voraussetzung, die relativ prominent dort auch formuliert ist, damit klar ist, dass das im Prinzip der Zugang ist. Aber dann ist es alle Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste in Deutschland.
Ja, das ist gut zu wissen. Also wie gesagt, weil wir ganz oft auch natürlich die Anfragen oder ich auch draußen in der Beratung oder auch wenn ich gefragt werde, ne, ist immer die Frage, ja klar, wenn ich 12 Häuser habe, kann ich 12-mal beantragen und die Feinheiten, ne, die wir jetzt herausgearbeitet haben, die sind, glaube ich, nicht wirklich präsent bei den Kollegen da draußen, also oder bei den Einrichtungen. Also von daher finde ich das super, dass du es nochmal gesagt hast. Wenn wir jetzt nochmal auf das Antragsverfahren zu sprechen bekommen, also das ist ein pragmatischer Ansatz. Man kann eine kleine Projektbeschreibung mit aufnehmen oder nicht. Was brauchen die Einrichtungen noch? Also wo kriegen sie den Antrag her? Wo kann ich den abgeben? Also das sind vielleicht auch nochmal so Kernfragen. Gerade heute habe ich mit einem unserer Kunden telefoniert, der ein Angebot von uns hat und da steht Förderung drauf und der so noch gar nichts von diesem Antragsverfahren wusste, dann habe ich auch gedacht, ja, das ist perfekt für unseren Podcast heute, dieses Beispiel zu bringen. Also vielleicht kannst du noch mal kurz und knapp sagen, wie macht ihr das in der Beratung und wie funktioniert so ganz kurz und knapp der Antrag?
Also ich könnte es mir jetzt ganz leicht machen und sagen, wenn er ein Kunde von uns ist, dann möge er bitte in das Tastenfeld eintippen, förderprojekte@medifox.de mit der Bitte um einen Rückruf und um eine Beratung dahingehend, da es ein pragmatisches Antragsverfahren ist und kein Hexenwerk ist und erst recht keine geheime Verschlusssache ist, ist es ziemlich leicht zu erklären. Es gibt das Antragsformular tatsächlich auf der Seite des GKV-Spitzenverband unter Richtlinien und Leitlinien und hier unter dem in dem Bereich Fördermaßnahmen. Das ist so ein kleiner Link, den man aber relativ schnell findet. Dort liegt die Richtlinie. Die nutzen wir auch, wenn wir für unsere Kunden die Anträge bearbeiten und mit ihren Angaben umgehen, dass wir zunächst im Erstkontakt die Richtlinie mitschicken, also zur Verfügung stellen, die offiziell verabschiedete Richtlinie, damit auch das Verständnis da ist. Denn wir weisen auch in der Mail auch immer noch mal in unserer Mail oder in unserem Beratungsgespräch immer auch mal wieder darauf hin, dass es schon auch noch entscheidend ist, wie die Fördergelder ausgezahlt werden. Das, was ich eingangs so ein Stück weit erklärt habe und gleich gerne auch nochmal genauer erklären kann. Aber die Richtlinie ist wichtig zu kennen und das Antragsformular ist auch wichtig. Dann nur noch im Prinzip, wenn ich es mit offenen Angeboten machen will und den Schlenker übers offene Angebot machen möchte, dann mit dem offenen Angebot. Dann erhalte ich eine Bewilligung, werde dann aber aufgefordert, A, das Projekt durchzuführen und B, auch den Rechnungsnachweis zu erbringen und den Zahlungsnachweis. Beim retrospektiven Verfahren ist es eben anders. Dort habe ich nur die Rechnung und den Zahlungsnachweis.
Und wo kann ich dann den Antrag abgeben? Also wer ist für mich zuständig? Also oder wer genehmigt mir meinen Antrag?
Das ist wiederum kein Hexenwerk. Es gibt die schnelle Antwort dazu. 48% aller Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen geben ihren Antrag bei der DAK Hamburg ab. Die restlichen 52% teilen sich in den Bundesländern auf, nämlich zwischen der AOK und in anderen Bundesländern sind auch zwei, drei andere Kassen ist zu viel. Es ist tatsächlich nur noch eine Kasse, nämlich die Knappschaft im Saarland, die noch zusätzlich zum AOK-Verbund Anträge annimmt. Aber es ist nicht so ganz einfach.
Okay, dann wäre dann eher nochmal die Nachfrage bei uns oder beziehungsweise bei dir und deinem Team, welche Kasse jetzt für mich tatsächlich zuständig ist und wo ich jetzt genau einreiche. Gibt es denn Erfahrungswerte oder haben wir denn irgendwie so ein bisschen ein Gefühl oder tatsächlich nicht nur ein Gefühl, sondern Erfahrungswerte, wie lange so ein Antrag bis zur Genehmigung dauert, also vielmehr das Genehmigungsverfahren?
Das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ich täglich beantworten muss. Wir sind am Ende der Nahrungskette da. Also wir sind ja selber, wir genehmigen es ja nicht, ne? Also wir bewilligen es ja nicht. Wir haben natürlich Kontakte zur Pflegekasse, zur jeweiligen, wo wir auch mit einer Mandantschaft, das würde ich gleich gerne nochmal erklären, einreichen können. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, auch nachzufragen. Aber es gibt derzeit noch keine verlässliche Zahl, die ich hier nennen kann. Also keinen verlässlichen Zeitraum. 6 bis 8 Wochen möglicherweise.
Ja, also das war halt einfach eine Frage, die wir uns gestellt haben, so in der Vorbereitung. Und klar, das sind auch die Fragen, mit denen wir am meisten kontaktieren oder mit denen auch ich, ne? Also ich bin ja nicht direkt mit dem Förderteam, also ich bin gar nicht mit dem Förderteam, aber ich habe natürlich viel Kontakt draußen und das ist auch immer eine Frage, die oft beschäftigt oder die oft die Einrichtung halt einfach beschäftigt, ne? Wie wird denn die Einrichtung informiert? Also klar, Mandantschaft haben wir schon einmal angesprochen. Vielleicht kannst du da 2 Sätze zu sagen oder wie gesagt, wie wird die Einrichtung einfach informiert? Also kriegen die einen Anruf, kriegen die einen Fax, wie läuft das?
Medifox bietet die Möglichkeit der Bevollmächtigung, das heißt Kunden können uns bevollmächtigen in ihrem Sinne und auf ihr Geheiß hin auch einen Antrag zu stellen. Das muss man sich so ein ganz klein bisschen so vorstellen, so sind wir auch drangegangen, in der Recherche zu dieser Dienstleistung. wie beim Steuerberater im Endeffekt. Ich gebe im Prinzip meine gesamten Unterlagen ab. Mein Steuerberater bearbeitet für mich meine Steuererklärung und ich als Antragsteller beziehungsweise als Steuerpflichtiger gebe dann irgendwann meine Steuererklärung ab beziehungsweise lasse das über meinen Steuerberater abgeben. Und so ist unsere Dienstleistung auch zu verstehen. Die Vollmacht sagt, dass wir die Möglichkeit haben, den Antrag einzureichen und im Sinne unserer Kunden sozusagen diesen Antrag betreuen.
Okay, das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, ne, die euer Team einfach anbietet, um dieses Antragsverfahren zu erleichtern für die Einrichtung ein Stück weit.
Genau, das ist das würde ich sagen, ist das große Package. Das ist das rundum sorglos glücklich Paket, das Gefühlte zumindest, weil wir ja, wie gesagt, nicht für die Bewilligung zuständig sind, wir aber schon auch in den Dialog gehen würden, wenn wir den Eindruck hätten, dass Teile des Digitalisierungsprojektes nicht gefördert worden sind.
Also. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also gibt es denn einfach Knackpunkte, die die Einrichtungen beachten müssen oder die man wissen muss?
Also es gibt natürlich die klaren Vorgaben, dass ich keine Rechnungen aus 2018 von Digitalisierungsprojekten, die ich in vorvergangenen Zeiten eben durchgeführt habe, noch zur Förderung bringen kann. Und ein Knackpunkt wäre auch, wenn ich, sagen wir mal, Anfang 2022 feststellen würde, dass ich noch einen Digitalisierungsbedarf habe und möglicherweise dann feststelle, dass die Förderung am 31.12.21 ausgelaufen ist. Also dieses Datum ist schon, die beiden Daten sind schon sehr entscheidend. Ansonsten ist es auch tatsächlich fürs reine Antragsverfahren schon auch relevant, dass ich weiß, dass ich nur aufgrund von bezahlten Rechnungen beziehungsweise verausgabten Mitteln, so wie es in der Richtlinie heißt, erst meine Fördermittel erhalte am Ende des langen Tages. Und das ist vielfach noch, das ist unabhängig davon, ob man dann schafft oder nicht, das ist vielfach eine Kernvoraussetzung, um ein gutes Digitalisierungsprojekt, das dann auch komplett gefördert worden ist, durchziehen zu können, dass ich am Ende des Tages weiß, ich musste alles im Prinzip in Vorkasse, ich musste in Vorleistung gehen. Es ist keine Finanzierung, es ist eine klassische Erstattung.
Okay, und jetzt Stichwort war ein super Digitalisierungsprojekt, das hast du gerade so genannt. Hast du denn ein Projekt gerade, ich habe gerade deine Augen gesehen und die haben geblitzt, gibt es denn ein Projekt, was so dein Lieblingsprojekt ist, wo von der Antragstellung bis über das Projekt, bis über die Laufzeit, wo wirklich alles geklappt hat und wo du sagst so, hey, das ist so ein, ja, Best Practice möchte ich nicht sagen, aber das ist einfach ein gutes Projekt geworden.
Für die Förderung nach Pflegepersonalstärkungsgesetz fehlen uns da leider noch die Erfahrungswerte. Wir haben aber in den letzten zwei Jahren auch eine schöne Kompetenz in Landesförderprojekten, also so KMU-Förderung, oder auch ganz klassisch auf die Pflege gemünzte öffentliche Förderungen aufgebaut. Und da gibt es in der Tat einige schöne Projekte, die gelaufen sind. Also das kann man schon sagen. Das ist tatsächlich dann mit einer grundständigen Projektbeschreibung notwendig gewesen und Finanzierungsplänen und allerhand Unterlagen, die eingereicht werden müssen, aber auch mit einem ganz anderen Zuteilungsschlüssel dahinter, will ich mal sagen, mit einer ganz anderen Zuwendungssumme, die dahinter steckt.
Okay, also wunderbare Projekte schon aus anderen Erfahrungen heraus. Ich habe mich gefragt, weil du gesagt hast, wir haben noch gar nicht so viel Erfahrung von der Bundesförderung. Also die läuft ja schon zum 01.01.2019. Also eigentlich sind wir ja schon ein Jahr dabei, wobei die Richtlinie auch erst sehr spät kam. Die kam erst Mitte Mai. Und was ich mich gefragt habe in der Recherche war, ob es denn überhaupt schon Zahlen, Daten, Fakten von der Bundesförderung beziehungsweise von der Bundesregierung gibt. Und ich habe keine gefunden in Bezug auf eben gute Förderprojekte oder wie viel Prozent der Einrichtungen haben denn schon diese Fördersumme beziehungsweise das Förderprojekt der Bundesförderung in Anspruch genommen. Konntest du was recherchieren oder hast du was in petto?
Also ich habe auch keine Zahlen. Ich weiß nur, dass die konzertierte Aktion Pflege auch ich glaube, in vielen Sätzen ihres Abschlussberichts gesagt hat, dass die Digitalisierung der Pflege / unter Zuhilfenahme der Fördermöglichkeit nach § 8 Absatz 8, also nach Pflegepersonalstärkungsgesetz, eben wichtig ist. Und das ist tatsächlich erklärter Wille und das muss auch durchgezogen werden. Deswegen kann ich mir schon tatsächlich vorstellen, dass es dazu irgendwann auch Zahlen geben wird, weil es eben auch so gewollt ist.
Genau, weil ich habe mich gefragt, ob es Unterschiede, erkennbare Unterschiede gibt zwischen ambulanten Pflegediensten oder stationären Einrichtungen. Also wer ist da wer hat im Moment die Nase vorn? Ich, vom Gefühl her und von ja das, was jetzt passiert ist mit den Ergebnisindikatoren beziehungsweise mit der neuen MDK-Prüfung, kann ich mir schon vorstellen, dass eher erstmal mit diesen ganzen Daten, die Einrichtungen erheben müssen, jetzt neu, dass da eher nochmal der Fokus auf den stationären Einrichtungen lag. Deswegen hatte ich einfach quer recherchiert, um zu gucken, wie sieht es denn aus in der Verteilung? Aber das bleibt spannend und ich hoffe,
Also ich habe die Unterscheidung gar nicht. Also für mich ist wichtig, dass alle Kunden irgendwann einen Antrag bis 21 gestellt haben. So würde ich es fast mal sagen.
Ja, genau.
Weil das wäre halt einfach das, was das Ziel für alle unsere Kunden sein muss. Also bis 21 muss jeder irgendwas digitalisiert
haben. Muss was gemacht haben.
Mit uns.
Ja, super. Idealerweise mit uns. Genau, also mich hat es einfach nur interessiert, wie so die Verteilung ist. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass wir vielleicht zum Ende der Förderperiode im Endeffekt Ende 21 dann nochmal irgendwie auch Daten zur Verfügung haben und gucken, wie das Projekt insgesamt gelaufen ist. Also vielleicht können wir das dann auch nochmal, wie wir schon sagen, retrospektiv betrachten. Also von daher finde ich das jetzt ganz, ganz spannend, die Anfangszeit so zumindest. Und jetzt haben wir auch schon zwischendurch, also bei den Projekten, die wir betreut haben oder die du betreut hast, über die Landesförderung beziehungsweise über andere Förderungen gesprochen. Wie verhält sich das denn? Vielleicht können wir dazu noch zwei Sätze sagen. Also gibt es irgendwie eine Geschichte Landesförderung vor Bundesförderung oder können die Einrichtungen beides beantragen, falls es denn in den jeweiligen Bundesländern auch Möglichkeiten gibt, Gelder für Projekte, für Digitalisierungsstrategien eben auf Landesebene zu beantragen?
Also pauschal kann das nicht beantwortet werden. Das muss von Fall zu Fall in den Ländern nachgeschaut werden und verifiziert werden, inwieweit das möglich ist oder nicht. Ich kann in diesem Fall nur für Niedersachsen sprechen. Niedersachsen hat ein Förderprogramm zur Stärkung der ländlichen Pflege. Und da ist ein Förderschwerpunkt auch die Einführung von EDV und technikbasierten Elementen. Und in dieses Förderprogramm sagt, dass Teile oder das Projekt oder Teile davon zu keiner anderen Förderung mehr eingereicht werden dürfen.
Ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig zu wissen, dass man, ja, wenn man eben möglichst viel gefördert haben möchte, dass man da wirklich einmal gut hinguckt, was bietet das Land und was bietet der Bund, um ja irgendwie so eine Strategie auch für die Einrichtung zu entwickeln, ne? Damit einfach das Bestmöglichste an Fördergeldern oder ja, Möglichkeiten beantragt werden können. Also ich fand, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Das war mich auch gerade heute in diesem Gespräch, weil der Kunde hatte schon in einem anderen Bundesland sehr viel beantragt und da hatte ich ihm auch empfohlen zu sagen, ja, da müsste man jetzt tatsächlich nochmal hingucken, was war jetzt konkret die Landesförderung und was gibt möglicherweise noch über die Bundesförderung.
Also das ist wichtig. Wir müssen die Frage auch noch restlos klären. Es ist mir in der Hinsicht natürlich schon klar, dass ich jetzt nicht sagen kann, dieses Digitalisierungsprojekt, was ich jetzt in Niedersachsen gemacht habe, also diese Rechnung, die ich dazu habe, reiche ich jetzt einfach mal noch beim Pflegepersonalstärkungsgesetz ein. Das ist schon klar, aber wo ist die Abgrenzung? Ne? Das ist das Entscheidende. Was heißt Teile davon? Ja, also ich glaube, man tut gut daran, es wirklich sachlich und inhaltlich dann auch zu trennen. Also ich mache es wirklich tatsächlich geschlossen, das eine und dann das andere. Ich denke beispielsweise zunächst erstmal über eine mobile Daten- und Leistungserfassung nach und mein zweites Projekt wäre dann möglicherweise meine Mitarbeiter, Angehörige oder Ärzte enger an meine Pflegesoftware anzubinden und zu schauen, ob ich da die Möglichkeit habe, das geeignete Produkt dafür zu finden.
Ja, sehr, sehr gut, sehr spannend. Ja, ich denke, wir haben jetzt erstmal so den großen Rundumschlag über Antragsverfahren, was ist ein Projekt, was ist ein was ist ein Förderprojekt im Endeffekt, kann ich mehrere Förderprojekte pro Versorgungsvertrag, habe ich gelernt, beantragen. Wie oder was kannst du denn noch so sagen? Also was ist nochmal so ein bisschen deine Aufforderung? Wie unterstützt du? Was ist dein, ja, vielleicht nochmal so die Message nach draußen, wenn jemand sich noch gar nicht so mit der Förderung beschäftigt hat oder auch, ja, wo gibt es Informationen und vor allem, wie kann man dich erreichen? Also oder vielmehr dich und dein Team?
Also die Förderung ist ja tatsächlich nur das Vehikel. Ne? Also es ist wirklich, das ist stumpfes Tun, hätte ich fast gesagt. Ne? Also viel wichtiger ist die Entscheidung zu schauen, welchen Digitalisierungsbedarf habe ich, welchen Digitalisierungsstau habe ich, wo sind Prozesse, und das ist die Aufgabe der Beratung und der Beratung gerne auch im Vorfeld. Wo gibt es noch Ansätze bei mir innerhalb der Prozesse, die ich gerade in meinem Pflegedienst oder in meiner Pflegeeinrichtung habe, die absolutes Verbesserungspotenzial haben? Und wenn es nur schlagwortartig ist, bis zu dem Punkt, wo es rahmenpolitisch möglich ist, möchte ich ein papierloses Büro haben. Wenn es selbst mit nur so einem Schlagwort funktioniert, dann ist es wert, drüber nachzudenken. Also es ist wichtig, so etwas anzuschauen, und dann findet sich schon das geeignete Förderprogramm dazu. Und da bin ich mittlerweile auch sicher, auch über 21 hinaus in den Ländern. Es gibt unheimlich viele KMU-Bestrebungen, also kleinere und mittelständische Unternehmen, Unternehmensförderungen, die einen Digitalisierungsschwerpunkt haben, und eine Brancheneinschränkung tatsächlich schon haben. Also sagen, tatsächlich E-Health etc. pp. Gesundheitswesen generell und so weiter und so fort. Also die wirklich hergehen und sagen, ich öffne mich oder ich schließe mich für gewisse Branchen, aber der Digitalisierungsgedanke ist das Zentrale dieser Förderprogramme. Und da bin ich eigentlich ziemlich sicher, da lässt sich schon etwas Geeignetes finden. Denn das ist mein Credo, eine Förderung kann ein weiterer Finanzierungsbestandteil sein. Wenn ich ein gutes Projekt habe, sollte das auf jeden Fall, also wenn ich wirklich ein Projekt habe, wo ich auch schön nachzeichnen kann, der Prozess ist vor Beginn des Projektes so gewesen und danach ebenso. Und da ist ein ganz klarer Innovationsschub drin oder auch eine absolute rein messbare Verbesserung drin. Dann ist es wert, daraus ein Digitalisierungsprojekt zu machen, und dafür findet sich mit Sicherheit eine Förderung.
Ja, also das Credo ist dann doch, Leute raus und digitalisiert, was zu digitalisieren geht, ne? Also das ist so empfinde ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, und da sind wir auch ganz bei. Wenn die Kunden dich jetzt noch erreichen wollen oder die Interessierten oder Interessenten, wenn sie Informationen haben, wie können sie dich am besten erreichen?
Um ehrlich zu sein, per Mail, also @förderprojekte@medifox.de, und alles Weitere wird sich in den nächsten Wochen und Monaten wenden, ob wir dann eine Hotline noch schalten etc. pp. Das müssten wir tatsächlich nochmal schauen. Aber jetzt erstmal ganz klassisch per Mail.
Ja, wunderbar. Ich glaube, wir sind auch schon so ganz langsam, ja, ne, haben wir ausführlich über die Sachen gesprochen. Dennis, bist du noch bei uns?
Ja, ich bin noch da. Ich habe ganz gespannt eurem Experten-Talk gelauscht, Francesca. Ich bin ganz begeistert, weil da so viele Infos drin waren. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer da draußen, dass es ein ganz spannendes Thema war. Also jeder, der sich noch nicht mit dem Thema Förderung, Digitalisierung auseinandergesetzt hat, sollte das jetzt ganz dringend tun. Und ja, ich habe wieder eine ganze Menge gelernt für heute. Vielleicht zum Abschluss für heute. Die regelmäßigen Hörer kennen das noch, entweder oder. Heute natürlich nicht mit Francesca, sondern mit Achim. Achim, wir haben schon vorweggenommen, aber HSV oder St. Pauli?
Oh, ich muss überlegen. Ich hab tatsächlich gestern die Mopo-Sonderseiten zum Derby zugeschickt bekommen. Und seit 66 Jahren ist es St. Pauli nicht mehr gelungen, zweimal hintereinander, also in einer Saison, den HSV zu schlagen.
Also wir haben Historisches erlebt.
Also das ist der Key-Fact für mich schlechthin. Und ja, ganz klar, Hamburg ist braun-weiß.
Sehr gut. Förderung alleine oder mit Hilfe eines Förderberaters?
Mit Hilfe eines Förderberaters. Häuser kaufe ich auch nicht ohne Sachverständigen.
Sehr gut. Förderung jetzt oder später?
Jetzt.
Gut. Bundesförderung oder Landesförderung?
Schwierig zu sagen, denn es ist auch nicht immer ganz einfach, will ich mal sagen, dass alle unsere Kunden den Zugang zu Landesförderprogrammen haben. Das muss man ganz, ganz fein herausarbeiten. Und das ist wirklich zunächst erstmal das, was entscheidend ist, zu schauen, habe ich denn überhaupt die Voraussetzungen oder muss ich die erst noch schaffen? Die Landesförderung in Niedersachsen schreibt vor, dass ich tarifgerecht, also bis zu 95% tarifgerecht den TVL der Länder umsetze. Das ist für einige Pflegedienste eine Hürde, die sie nicht überwinden können. Und dann kann man nicht sagen, naja, okay, gut, dann machst du es besser nicht, sondern dann schaut man einfach, ob es in der Bundesförderung denn funktioniert. Denn da funktioniert es. Also jeder hat nach Gesetzeslage eben den Anspruch, jede Einrichtung, die einen Versorgungsvertrag nach 72 hat.
Okay, und als letztes noch eine persönliche Frage. Hip-Hop oder Rock?
Rock.
Klare Antwort.
Rock, tatsächlich Rock. Ich habe eine ganz, ganz interessante Geschichte am Rande. Ich habe einen Freund aus dem Kindergarten meiner Tochter, der mich immer mit zu Konzerten jetzt nimmt. Und wir haben es uns sozusagen gegenseitig zur Aufgabe gemacht. Er zeigt mir seine Musik und ich zeige ihm meine Musik. Und dann landet man schon mal bei der Antilopen-Gang.
Oh, super, super.
Und Neon Schwarz habe ich schon tatsächlich gehört. Das ist für mich tatsächlich Neuland. Ich komme eher klassisch aus der Rockschiene. Ich komme auch nicht aus der Punkschiene, obwohl ich Punkbands von Grund auf gut finde. Also, aber ich komme nicht aus der Punkschiene. Die einzige Punkplatte, die ich mal hatte, waren die Sex Pistols tatsächlich. Jetzt habe ich natürlich die Ur-Punkband schlechthin genannt. Ja, ja. Nevermind the Bollocks. Sex Pistols. Ja, aber Rock trifft es am besten. Klassisch groß geworden mit Uriah Heep. Und das ist sehr gerecht.
Ja, toll.
Ah, es gibt, ich sage jetzt keinen Namen, es gibt einen guten Rock-Sachverständigen bei Medifox, den grüße ich hiermit. Und wenn er weiß, wen ich meine, dann so ruft er mich bitte an und ich hoffe, wir haben demnächst nochmal so ein gutes Gespräch über Rockbands unserer Jugend, jetzt schränke ich den Kreis der Kandidaten schon ein bisschen ein, jetzt weiß er, dass er mindestens über 40 ist, aber wenn er es hört, er möge mich bitte anrufen, ich wünsche mir nochmal so ein gutes Gespräch über Rock'n'Roll.
Cool. Ja, finde ich ganz toll. Ich bin gespannt, wer sich da meldet oder ob sich vielleicht sogar mehrere Personen melden. Wer über deutschen Hip-Hop reden möchte, wendet sich bitte an mich. Ich freue mich auch drauf.
Oh, Dennis, also sehr gut zu wissen. Ich habe ja immer, wenn ich zu diesen Konzerten hingehen muss, also ich werde nicht geknebelt und hingeschleift, aber es ist schon so, dass ich dann so denke, Antilopen-Gang, Moment mal, das muss ich ja vorher erst nochmal checken. Ja. Und wenn dann als Mitteilung kommt, aber hör, also hier, ich schick dir mal einen Song, aber hör es bitte, wenn die Kinder nicht dabei sind, dann denke ich schon, okay, gut, alles klar.
Ja, das ist bei dem einen oder anderen Deutschrap-Track ist das natürlich so. Aber da gibt es natürlich trotzdem auch ganz viele spannende Dinge zu erleben. Und ja, wie gesagt, wer Lust hat, sich darüber auszutauschen, meldet sich bei mir. Ja, und wer Lust auf Panflötenmusik, Klassik und Co. hat, der ruft bei Francesca an, oder?
Gottes Willen. Kann er machen.
Okay.
Ich werde mich damit schon beschäftigen.
Okay. Ja, ich denke, das war's dann für heute. Vielen, vielen Dank an euch beide für den tollen Experten-Talk. Wer jetzt noch Fragen hat und Themen hat, wir haben es vorhin gehört, einfach direkt E-Mail an Achim unter förderprojekte@medifox.de. Ja, und wer darüber hinaus Fragen hat und sagt, Mensch, ich brauche Kontakt zu Francesca und Dennis, wie gehabt, pflegefaktisch@medifox.de. Ja, und wem die Folge gefallen hat, den bitten wir natürlich um eine Bewertung im Podcast-Player seiner Wahl. Lasst uns auch gerne ein Abo da. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Ja, in diesem Sinne, alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Ja,
tschüss, danke.